Fränkische Glaubenskonferenz 1986 in Nürnberg, Sonntag, 12. Oktober, 9.30 Uhr, Gottesdienst. Kurt Heimbucher spricht zu dem Thema: Wir sind beschenkt mit Geistesgaben.
Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, heute wird in der Christenheit wieder viel vom Heiligen Geist geredet. Gott hat seine Verheißung wahrgemacht. Er hat an Pfingsten den Heiligen Geist in unsere Welt gesandt. Seit Pfingsten ist Gottes Heiliger Geist in dieser Welt am Wirken. Durch den Heiligen Geist kommen Menschen zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus. Auch heute geschieht auf der ganzen Erde dieses Wunder, dass Menschen zu dem Bekenntnis durchbrechen: Herr Jesus, du bist mein Herr und mein Gott. Das aber wirkt der Heilige Geist. Bis heute wird dadurch die Gemeinde Jesu auf dieser Erde gebaut, bis der Herr wiederkommt und auch die Pforten der Hölle werden seine Gemeinde nicht überwältigen, weil der Auferstandene in der Kraft seines Heiligen Geistes in ihrer Mitte ist. Es hat Zeiten in der Christenheit gegeben, die öde und trocken und dürre gewesen sind. Zeiten der Verkrustung und Zeiten der Erstarrung. Zeiten der Geistlosigkeit und der Geistvergessenheit. Aber, liebe Brüder und Schwestern, dann hat sich der Heilige Geist immer wieder kräftig zu Wort gemeldet und Aufbrüche neuen Lebens geschenkt. Wenn wir etwa an die Reformationszeit denken oder an den frühen Pietismus, an die Erweckungsbewegungen des vergangenen Jahrhunderts, und an geistliche, erweckliche Aufbrüche auch heute auf der ganzen Erde. Wir Menschen können über den Heiligen Geist nicht verfügen. Wir können den Heiligen Geist aber auch nicht vertreiben. Wir können auch nicht bestimmen, wie er wirken soll und wie er wirken darf. Gottes Geist ist da und er tut sein Werk in vielfacher Weise. Heute Vormittag soll uns anhand von 1. Korinther 12 das beschäftigen: Er beschenkt uns mit seinen Gaben, die wir einsetzen sollen und dürfen zum Dienst in der Gemeinde und zum Dienst an der Welt. Wir haben es eben in einer modernen Übersetzung gehört, wie der Apostel Paulus 1. Korinther 12 über die Gaben des Geistes handelt. Wir erinnern uns einen Augenblick. Die christliche Gemeinde in Korinth war reich an geistlichen Gaben. Aber über dieser Fülle der Gaben des Heiligen Geistes war es in der Gemeinde zu Unklarheiten und Streitigkeiten und Spannungen gekommen. Wie sollen wir die Gaben des Geistes verstehen? So wird Paulus gefragt. Wie sollen wir mit ihnen umgehen? Wie sollen wir sie gebrauchen und einordnen? So fragt die Gemeinde den Apostel. Es war bei Gliedern der christlichen Gemeinde damals, wie das leicht auch heute geschieht, eine Unterschätzung bestimmter Gaben eingetreten und eine Überschätzung anderer Gaben, die der Heilige Geist an die Glieder der Gemeinde auch unter uns heute austeilt und weitergibt. Da aber, liebe Brüder und Schwestern, wo die Gaben Gottes, die er durch den Heiligen Geist gibt, unterschätzt oder bestimmte überschätzt werden, bricht in die Gemeinde Jesu ein unheilvolles Elite- und Stufendenken ein. Und ein solches Elite- und Stufendenken zerreißt die Gemeinde. Das kann dann so aussehen, dass der eine meint, er wäre mehr vor Gott und der andere weniger, je nach den Gaben, die er hat. Da könnte einer meinen, mit bestimmten Gaben stünde er höher in der Gemeinde als ein anderer, der diese Gabe nicht hat. Dass ich es noch einmal sage, die beiden großen Gefahren bei der Überschätzung vor allem von Gaben sind die, dass einmal die Gemeinde zerrissen wird und dass zum anderen der geistbegabte Mensch bewundert wird und darüber Christus verdeckt wird, um den es uns allein gehen muss. Paulus werden also aus der Gemeinde Fragen, Nöte, Beschwernisse vorgetragen. Darum beginnt er das 12. Kapitel. Ich will euch, liebe Brüder und Schwestern, nicht im Unklaren lassen, nicht in Unkenntnis lassen über die Gaben des Geistes. Ist das nicht auch heute so, dass es über diesen Fragen viel Unklarheit und Unkenntnis und Unsicherheit gibt? Es wird heute viel von den Charismen, von den Gnadengaben des Geistes gesprochen. Und noch einmal sage ich, Charismen, Gnadengaben sind Gaben, die Gottes Gnade durch seinen Geist uns schenkt. Es gibt keinen Christen, der mit Christus zusammenlebt, der ein lebendiges Verhältnis zu seinem Herrn hat, der nicht mit einem oder mit mehreren Charismen, Gnadengaben ausgestattet wäre. Vielleicht haben wir sie noch nicht entdeckt, noch nicht erweckt. Vielleicht dienen wir nicht mit der Gabe, die uns schon lange gegeben ist. Was schreibt uns Paulus? Was haben wir zur Kenntnis zu nehmen? Ich möchte mich auf drei Gedankengänge in dieser kurzen Predigt beschränken und möchte erstens sagen, so setzt Paulus ein, die Geistfrage, also die Frage nach dem Heiligen Geist und seinen Gaben, entscheidet sich an der Christusfrage. Die Geistfrage entscheidet sich an der Christusfrage. Denn der Geist und Christus gehören untrennbar zusammen. Paulus erinnert die Korinther an ihre heidnische, vorchristliche Zeit, als sie an die stummen Götzen glaubten, als sie von den Geistern hingerissen wurden, so wörtlich übersetzt, zu den stummen Götzen. Sie waren damals in einer enthusiastischen Frömmigkeit gefangen. Es gab in den heidnischen Kulten spektakuläre Begleiterscheinungen. Es gab im Heidentum, wie auch heute das der Fall ist, Visionen. Es gab das Stammeln in fremden Sprachen. Liebe Brüder und Schwestern, wenn Paulus darauf verweist, dass der Enthusiasmus mit allen seinen Begleiterscheinungen auch dem Heidentum bekannt ist, so äußert er damit seine Zurückhaltung gegenüber einer Überbewertung gerade des Emotionalen und Enthusiastischen. Aber ich möchte gleich sagen, dass Heiliger Geist und Ekstase sich nicht ausschalten. Aber nach dem nüchternen Urteil des Apostels muss der Enthusiasmus bis hin zu Visionen und Prophezeiungen, bis hin zum Reden in anderen Sprachen, ich sage nach dem nüchternen Urteil des Paulus, muss der Enthusiasmus nicht zwangsläufig Wirkung des Heiligen Geistes sein. Das gibt es auch im Heidentum, macht Paulus deutlich. Liebe Brüder und Schwestern, es muss zunächst klar sein, ob der Heilige Geist in einem Menschen am Werk ist, zeigt sich zuerst und zuletzt in seiner Stellung zu Jesus Christus. Wer im Heiligen Geist lebt, kann Jesus nicht verfluchen. Ich habe jetzt nicht die Zeit, das vor euch auszubreiten, was Paulus damit meinte, als er sich mit diesem Ausdruck mit den Gnostikern der damaligen Zeit auseinandersetzte, die ein unbiblisches Christusbild hatten. Ich sage es so, für uns heute, wer im Heiligen Geist lebt, kann Christus nicht in die Ecke drängen. Er kann ihn nicht aus der Mitte tun. Er kann ihn nicht verkleinern. Er kann ihn nicht verfälschen. Er kann ihn nicht relativieren, wie das heute andauernd unter uns geschieht. Wer den Heiligen Geist empfangen hat, wird zuerst zu dem Bekenntnis geführt, das wohl eines der ältesten Bekenntnisse der Christenheit ist und das aus zwei Worten bestand. Paulus nimmt es hier auf: Kyrios Jesus, Herr ist Jesus. Und meine Brüder und Schwestern, dieses Bekenntnis, persönlich gesprochen, und die Christen sprachen es damals in einer gefährlichen Zeit, als der römische Cäsar beanspruchte, der Kyrios des Weltreiches zu sein. Dieses Bekenntnis, Herr ist Jesus, er ist es allein, ganz allein. Dieses geistgewirkte Bekenntnis bringt zweierlei zum Ausdruck. Einmal, der gekreuzigte und auferstandene Jesus Christus ist Gott. Ihm ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden und über die Hölle und das Totenreich. Es gibt keine Herrschaft, die seiner Macht sich nicht beugen müsste. Das heißt Kyrios Jesus. Und zum anderen bedeutet dieses Bekenntnis, sich mit seiner ganzen Existenz der Herrschaft dieses Christus zu unterstellen. Das Bekenntnis ist nicht nur ein Wort, das ich einmal weitergebe oder das ich ausspreche oder das ich in meinem Herzen trage, sondern das Bekenntnis ist immer Sache der ganzen Existenz des Menschen. Das heißt mit anderen Worten, wer vom Heiligen Geist zu diesem Bekenntnis Herr ist Jesus geführt wird, für den ist Christus die einzige große Autorität seines Lebens. Der lässt sein Leben von ihm bestimmen. Der ist bereit, über sich verfügen zu lassen von ihm. Der ist bereit, ihm zu gehorchen, wohin er ihn auch führt. Jesus, die große Autorität, das will ich sagen. So möchte ich leben. Wer den Geist empfangen hat, ist Jünger und Zeuge. Meine Brüder und Schwestern, wenn die Christusfrage in einem Leben nicht geklärt ist, können noch so außergewöhnliche, enthusiastische und religiöse Dinge geschehen. Es kommt nicht aus dem Heiligen Geist. Und da gilt es heute, in einer Zeit, in der wieder okkulte und spiritistische und dämonische Wellen auch im frommen Gewand uns überfallen, es aufzupassen. Und es gilt, Menschen zu fragen, die auftreten mit diesem Außergewöhnlichen: Was sagst du von Christus und was bedeutet er für dich? Ein zweiter Gedanke: Die Gaben des Heiligen Geistes haben einen Ursprung und eine Auswirkung. Das macht Paulus hier deutlich. Die Gaben des Geistes kommen vom Heiligen Geist, vom Herrn Jesus Christus und vom Gott, dem Vater, so sagt der Apostel. Der Heilige Geist teilt die Gaben unter uns aus. Er gibt nicht einem Christen alle Gaben. Es gibt keinen Superchristin und es gibt keinen christlichen Solistin. Die Gemeinde ist ein Chor und nicht die Summe lauter Solistin. Liebe Brüder und Schwestern, denkt über diesen Satz einmal nach. Einem jeden wird gegeben, so sagt der Apostel. Der dreieinige Gott ist souverän in seinem Austeilen. Wir können die Gaben des Geistes nicht verdienen, wir können sie uns nicht erarbeiten, wir können sie nicht vererben, wir können sie nicht erlernen, wir können sie nicht erzwingen. Er teilt einem jeden zu, wie er will. Mit diesen Gaben ruft uns der Herr Jesus in die verschiedenen Dienste und Aufgaben. Diakonia steht im Urtext an dieser Stelle. Und mit Diakonia ist alles das gemeint, was zur Fürsorge der Gemeinde dient. Petrus macht das 1. Petrus 4, Vers 11 so deutlich, indem er sagt, Gott hat durch seinen Geist die verschiedenen Wortgaben in der Gemeinde gegeben und Gott hat in seiner Gemeinde durch seinen Geist die Gaben für die praktischen Liebesdienste gegeben. Wir können die verschiedenen Dienste in der Gemeinde nur dann recht tun, wenn wir Gaben dafür empfangen haben. Es gibt viele Aufgaben, die wir Christen zu tun haben. Darum gibt es viele Gaben, auch heute unter uns. Und Gott selber gibt die Kräfte zu tun, wozu wir von Jesus Christus gerufen sind. Zusammengefasst, der Ursprung aller Gaben ist der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und, liebe Gemeinde, die Auswirkung aller Geistesgaben, wozu sind sie gegeben? Im Vers 7 schreibt Paulus zum gemeinen Nutzen, anders übersetzt zur Förderung, zur Auferbauung, nämlich der Gemeinde. Und darum möchte ich an der Stelle sehr unterstreichen, Geistesgaben sind mit einer einzigen Ausnahme Dienstgaben. Es geht nicht um unsere christliche Privaterbauung, sondern um den Aufbau der Gemeinde und ihren Dienst in und an der Welt, damit sie ihren dreifachen Dienst recht tun kann. Den Wortdienst in der Gemeinde und den Zeugendienst in der Welt, den Liebesdienst in der Gemeinde und in der Welt, den Anbetungsdienst in der Gemeinde und vor der Welt das neue Lied. Das alles aber, liebe Brüder und Schwestern, jede Gabe dient allein zur Verherrlichung und damit zur Ehre Gottes und nicht zu meiner Verherrlichung und zu meiner Ehre. Ein drittes und letztes. Der Heilige Geist, so sagten wir eben schon, schenkt Gaben in großer Vielfalt. Es fällt auf, liebe Brüder und Schwestern, dass hier 1. Korinther 12 Paulus Gaben nicht erwähnt, die er an anderen Stellen beschreibt, zum Beispiel Römer 12, Vers 6 bis 8. Vielleicht greift Paulus hier 1. Korinther 12 einen Katalog von Gaben auf, den die Korintherchristen ihm vorgelegt haben und zu ihm gesagt haben, nimm dazu Stellung. Klar ist, die Gaben des Heiligen Geistes erschöpfen sich nicht in dem, was Paulus 1. Korinther 12 plus Römer 12 schreibt. Der Gabenkatalog ist immer offen, denn Gott ist in seinem Schenken immer souverän und er gibt seiner Gemeinde durch seinen Geist zu der jeweiligen Zeit auch heute die Gaben, die sie nötig hat, nicht die wir wollen, sondern die sie nötig hat, um ihren Dienst in der Gemeinde und an der Welt zu tun. Es ist jetzt nicht mehr Zeit und Platz, konkret auf die Gaben einzugehen, die Paulus hier aufzählt. Wenn er hier von den Wortgaben spricht, Weisheitsrede und Erkenntnisrede, wenn er hier von der besonderen Glaubenskraft spricht, die eine Gabe des Geistes ist, die den anderen mitreißen kann, der Glaube der Berge versetzen kann, von dem Jesus einmal spricht. Wenn er hier von der Gabe spricht, Heilungen zu tun und Krafttaten zu vollbringen, wobei wir vor allem bei den Krafttaten auch daran denken dürfen, dass die dämonischen Geister ausgetrieben werden und weichen müssen. Eine Gabe, die uns in der Endzeit wieder nötig sein wird, in einer dämonengeschwängerten Welt, in der wir heute leben. Und es wird schlimmer werden, liebe Brüder und Schwestern. Wichtig ist mir an der Stelle, dass Paulus nicht schreibt, und ich bitte das einmal gut zu hören, weil an der Stelle viele Scharlatane auch im frommen Gewand unter uns herumlaufen. Paulus schreibt nicht, der Heilige Geist schenkt Kranken Heiler und Wundertäter, sondern er schreibt, er gibt immer wieder Menschen die Gabe zu heilen und Menschen die Gabe, Wunder zu tun. Gott kann diese Gabe schenken, Gott kann diese Gabe nehmen, er kann sie für einen Augenblick für einen Menschen geben, er kann sie einem Menschen über einen längeren Zeitraum behalten. Gott ist in seinem Handeln souverän. Nicht Krankenheiler und Wundertäter, aber Kranke heilen und Wunder wirken. Es spricht der Apostel von der Prophetie, Und ihr müsstet 1. Korinther 14 einmal nachlesen, wie vielfältig Paulus den Begriff Prophetie dort entfaltet und auslegt. Er spricht aber auch davon, dass in der Gemeinde die Gabe nötig ist, gerade die Prophetie richtig beurteilen zu können. Denn nicht jede Prophetie kommt aus dem Geist Gottes. Und er spricht schließlich von der Glossolalie, von der Sprachenrede, vom Zungengebet, wie es auch übersetzt wird, und davon, wenn diese Zungenrede, dieses Sprachengebet in der Gemeinde geübt wird, dass es auch ausgelegt werden muss, damit die Gemeinde weiß, was da gebetet worden ist. Ich denke nicht daran, liebe Brüder und Schwestern, Gott zu kritisieren oder dem Heiligen Geist vorschreiben zu wollen, welche Gaben er gibt. Er kann viele, viele Gaben geben, uneingeschränkt. Das wollen wir festhalten und unterstreichen. Wir sind beschenkt mit Gaben des Heiligen Geistes. Dafür wollen wir Gott danken. Und wir wollen als Beschenkte demütig bleiben und leben. Denn gerade da, liebe Brüder und Schwestern, wo bestimmte Gaben des Geistes geschenkt sind, besteht immer die Gefahr des geistlichen Hochmutes und der frommen Überheblichkeit. Und dann wird die Gabe verdreht und verkehrt in ihr Gegenteil. Lasst mich zum Schluss das sagen. Paulus sagt, alle Gaben, die wir von Gott geschenkt bekommen haben, sind null und nichtig. Null und nichtig, übersetzt Karl Heim, 1. Korinther 13 am Anfang, wenn nicht die Christusliebe, von der Paulus 1. Korinther 13 schreibt, in uns Gestalt gewinnt. Darum, meine Brüder und Schwestern, ist das Kapitel 13 im 1. Korintherbrief und das, was Paulus über die Agape, über die Liebe dort schreibt, die Mitte aller Aussagen des Apostels über die Geistesgaben. Nicht der Christ ist geistlich reif geworden, der viele Geistesgaben hat. Der Christ ist reif geworden, der in der Liebe Jesu lebt, sie weitergibt und um die Bruchstückhaftigkeit des eigenen Lebens weiß. Das lässt dankbar und demütig leben. Und so wollen wir unseren Weg weitergehen. Amen.
Herr, unser Gott, durch Jesus Christus, unser lieber himmlischer Vater, wir danken dir für die Gabe deines Sohnes. Wir danken dir für die Gabe des Heiligen Geistes. Wir danken dir für die Gnadengaben, die du deiner Gemeinde geschenkt hast. Danken dir für alles, was du in das Leben deiner Kirche hineingelegt hast, damals und heute, dass du dein Werk unter uns hast und dass wir spüren durften, auch in diesen Tagen, du bist gegenwärtig, du offenbarst deine Kraft und deine Herrlichkeit, du bezeugst dich in deinem guten Heiligen Geist. Hab Dank für alle Botschaft, die wir gehört haben, Hab Dank für das Wort auch heute Morgen. Hilf es uns hineinzunehmen in unseren Alltag. Und hilf uns in den verschiedenen Bereichen, in denen wir sind, in den Gemeinden und Gemeinschaften, auch in den Arbeitsplätzen, in den Familien und Häusern. Hilf uns, unseren Auftrag recht zu erfüllen und die Gaben recht zu gebrauchen, die du uns gegeben hast. Und wo wir Gaben vernachlässigt haben, da decke du auf und hilf, dass wir sie neu entdecken und gebrauchen lernen. Wir bitten dich für deine ganze Reichsgottesgemeinde, besonders auch für deine Kinder, wo sie Schmach und Verfolgung leiden, in den verschiedensten Teilen der Welt. Erbarme dich, wo Hunger und Not, wo Terror, wo Krieg und Kriegsgeschrei herrscht. Wir bitten dich für die Leute, die unter dem Erdbeben zu leiden haben in San Salvador. Wir bitten dich für alle besonderen Anliegen, die uns bewegen, besonders auch für den heutigen Wahltag. Schenk, Herr, dass die Entscheidung unserer Bürger dazu dient, dass die Männer und Frauen wieder gefunden werden, die du haben willst in der Verantwortung unseres Landes. Wir bitten dich für alle Politiker, wir bitten dich für unser ganzes Volk, wir bitten dich für unsere Brüder und Schwestern in der DDR, wir bitten dich für die ganze Welt, besonders auch für die großen Machthaber, die nun miteinander reden in Island. Schenk du auch ihnen Gedanken des Friedens und Wege der Verständigung. Hab Dank, dass wir immer noch im Frieden leben dürfen und dass du deine Gemeinde zubereiten und vollenden willst auf deinen Tag. Erhöre uns, wenn wir in Dank, Bitte und Fürbitte noch gemeinsam zu dir kommen in deinem Gebet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und dein Friede, o Gott, höher denn alle Vernunft, bewahre unsere Herzen, Sinne und Gedanken in Christo Jesu zum ewigen Leben. Amen.